Fadensucher von Luise Hesse, gelesen von Sophie Grütze. Das Mädchen erschien einfach. Er wusste nicht, woher. Irgendwo aus dem Nirgendwo. Er verschenkte nur einen flüchtigen Blick, um sich nicht in den runden, meerwasserblauen Augen zu verfangen. Tat, als würde er weiter unberührt seiner Arbeit nachgehen. Zerrte und zurrte an den Seilen, die sein Leben tragen sollten und auch seit Monaten zuverlässig trugen. Nur die Frage, wie lange noch? Von Regen, Schnee und Sonne waren sie dünn und rau geworden, ebenso wie der Stoff des bauschigen Schirms und die Haut seiner Hände. Das Mädchen schwieg. Aus dem Augenwinkel konnte er erkennen, dass es die Hände verlegen hinter dem Rücken verschränkt hatte. Er lief um den Ballon herum, um das übrige Werkzeug einzusammeln und mit kurzem Schwung des rechten Arms ins Korbinnere zu schleudern. »Entschuldigen Sie bitte die Störung, aber...« Die Stimme ging im Klappern der Nagelkiste unter. Wie alt vermochte er weder zu raten noch zu berechnen. Das Werkzeug war eingesammelt, der Proviant auch. Er hatte fünfmal alles nach möglichen Mängeln abgesucht. Er machte den letzten Haken in seinem Kopf, löste die Leinen und kletterte in den Korb. Der Brenner rauschte lauter. »Was gibt es?« Seine Stimme klang so unfreundlich, wie er es beabsichtigt hatte. Er musterte die klobigen Stiefel, die derben Hosen, die unter den Rockfalten hervorschauten, den dicken Rucksack. Das helle Haar mit ungeduldigen Fingern nach hinten geflochten. Sie heftete den Blick auf einen unbestimmten Punkt, irgendwo zwischen gelbliche Grasbüschel und aufgesprungenen Erdboden, knetete ihre kurzen Hände, verlagerte das Gewicht vom linken auf den rechten Fuß und wieder zurück. Sie schluckte, mühsam und hart. »Ich wollte fragen, ob Sie mich mitnehmen könnten.« Ruckartig hob sie den Kopf, einzelne Haare flatterten kurz auf und er konnte ihrem direkten Blick nicht sofort ausweichen. »Ich bitte Sie.« »Nein.« Er drehte sich dem Brenner zu, heizte an. Der Ballon hob sich. »Mach's gut.« »Nein! Halt! Warten Sie!« Er spülte sich etwas Kleines und Entschlossenes in die Falten seines Ärmels krallen. Er wollte wütend werden, fuhr ruckartig herum, doch noch im selben Moment ebbte seine Wut ab, wie ein Niesen, das zwar in der Nase kribbelte, dann aber doch nicht zum Ausbruch kam. Hastig nahm sie ihre Hände wieder an sich und versteckte sie hinter dem Rücken. Unruhig blinzelten ihre Augen. »Bitte nehmen Sie mich mit, ich...« Sie kramte mit zappelnden Füßen nach Argumenten. »Ich... bitte, ich mache Ihnen auch keinen Ärger, ich verspreche es. Nur in die nächste Stadt, nur...« Immer wieder sah sie sich um, als fürchte sie dunkle Gestalten, die sich jeden Moment auf sie stürzen wollten. »Nur weg von hier.« Die letzten Worte waren mehr ein Windhauch als alles andere. Sie blickte auf die im Rockstoff rührenden Hände. Sepiafarbene Morgensonne fädelte sich durch die Grashalme, Tautropfen blitzten, der Ballon stieg. Er zögerte. Nicht nur aus Höflichkeit, die hatte er schon vor langer Zeit abgestreift. Versunken nestelte er an den Löchern in seinen Händen herum. Pergamentartige Hautfetzen rieselten zwischen das Korbgeflecht. Er atmete ein, als sich am Horizont aus den Lichtbündeln ein schwarzer Umriss schälte. Undeutliche Rufe verhallten über die weite Ebene, laute Worte, die alle restliche Farbe aus dem Gesicht des Mädchens sogen wie Schwämme eine Pfütze. Sie wurde erst unruhig, dann hektisch, dann panisch, lief hin und her, krallte die Finger in die Haut ihrer Wangen, erwägte sogar, sich hinter dem Ballon zu verstecken, die Augen hin und her huschend zwischen der Gestalt, der weiten Fläche auf der Suche nach irgendeiner Fluchtmöglichkeit und schließlich dem immer noch zögerlich dastehenden Ballonfahrer. Es dauerte einen Moment, bis er die Zusammenhänge erfasste. Dann griff er mit beiden Händen tief in die Kleider des Mädchens und zerrte sie schnell und unsanft in das Korbinnere. Das Geflecht knisterte laut, als sie mit einem quietschenden Laut auf dem Boden aufkam. Die Falten ihres Rocks ergossen sich über ihr Gesicht. Der Umriss rannte. Er konnte erkennen, dass es ein Mann war, ein kantiger Mann mit ausladenden Schultern und breiten, einnehmenden Schritten. Seine Stimme füllte die Luft aus, aber er bemühte sich nicht, seine Worte zu verstehen, hob nur kurz die löchrige Hand zu einem zaghaften und zugleich doch provokanten Winken und konnte sich ein zufriedenes Lächeln nicht verkneifen, während der Ballon sanft in unerreichbare Höhen glitt. »Dein Vater?« fragte er und vergaß für einen Moment, dass er nicht freundlich hatte sein wollen. Er kniff die Lippen zusammen. Das Mädchen war angestrengt darin vertieft, sich aufzurichten, ohne sich in dem Rock zu verheddern oder die Stiefel zu verlieren. Um auf die Landschaft unter ihnen zu schauen, musste sie sich auf Zehenspitzen recken und den gedrehten Rand des Korbs unter das Kinn klemmen. »Ja«, sagte sie. Er nickte verstehend, zugleich in das grünbraune Flickenmuster aus Feldern, Äckern und Wäldern tief unter ihnen versunken, in das sich an manchen Stellen kleine Ansammlungen roter Dreiecke gesät hatten, wie übereinander gehäufte Bauklötze. Immer kleiner wurde alles, gefiederte Wolkenfetzen umfingen sie. Das Mädchen streckte die Finger aus, winzige Wassertröpfchen rieselten ihre Handfläche hinunter. »Wahnsinn«, hauchte sie, während die Fetzen haarfein um ihren Ärmel wirbelten. »Ich heiße Ina.« Sie streckte ihre Hand in seine Richtung, aber er warf nur einen kurzen Blick darauf.
»Björn«,
sagte er und starrte dann wieder in die dünne Luft.
»Bis zur nächsten Stadt, ja?«
Sie bemerkte seinen abweisenden Unterton nicht oder wollte ihn nicht bemerken.
»Björn«,
echote sie, und über ihrem Mund zuckte ein Lächeln. Ein Lächeln der Erleichterung. »Wo kommst du her?« Ihn störte die Fröhlichkeit in ihrer Stimme. Seine Stirn verfinsterte sich.
»Von weit her«,
sagte er auf, was er immer sagte. »Von woher?« Sie reckte den Hals, um an dem Brenner vorbei einen Blick in das Innere des Ballons zu erhaschen.
»Björn klingt nordisch. Vielleicht Norwegen. Island. Schweden?«
Sie wippte mit dem Oberkörper hin und her. Er schnaubte, machte eine Handbewegung, als wolle er ihre Worte aus dem Raum wischen.
»Ist doch egal. Setz dich einfach irgendwo hin und sei still.«
Für einen Moment schaute sie ihn an. Er konnte Unverständnis in ihren Zügen lesen, aber dann senkte sie den Blick und nickte still. Er hielt sie so lange mit zusammengekniffenen Augen aufgespießt, bis sie sich in einer Ecke des Korbs zusammengekauert hatte. Er seufzte und lauschte wieder den großen Kreisen, die die Stille in seinen Ohren zog. Immer größer und größer. Nur der Brenner, der monoton brummte, und eine Krähe, die heiser krächzte. Irgendwo. »Wie weit ist es noch bis zur nächsten Stadt?« Die Frage kam zaghaft, leise. Er hatte erwartet, dass sie die Stille irgendwann nicht mehr aushalten würde, dass der Blick über den Korbrand sie früher oder später ermüden, das Geräusch des Brenners ihr in den Ohren stechen würde. Er strich sich eine Haarsträhne aus den Augen, beobachtete den Himmel. Der Wind war stärker geworden. Unermüdlich riss und zerrte er an dem Schirm, bauschte ihn auf, ließ ihn zusammensinken, weit hinten, kurz bevor sich der Himmel in weißem Dunst mit der Landschaft vermischte, hatten sich dunkle, graue Wolken zusammengerollt, wie lose, übereinander getürmte Findlinge. Man brauchte sie nur zu berühren, und sie würden über den Himmel poltern und krachen. Die Haarsträhne kehrte in seine Augen zurück. Von Westen zog bereits in roten Schlieren die Dämmerung auf.
»Ich weiß es nicht«,
sagte er, ohne den Kopf seiner Mitfahrerin zuzuwenden. Die Wolken wurden größer und dunkler, je weiter sie sich ihm näherten, größer und dunkler, als ihm lieb war. Eine steile Falte grub sich zwischen seine Augenbrauen, der Wind pfiff in seinen Ohren. Er wollte nicht wieder landen. Landungen bedeuteten Verzögerungen, Verzögerungen und andere Menschen, die immer dieselben Fragen stellten. Auf beides wollte er lieber verzichten.
»Wieso weißt du das nicht? Hast du keine Karte?«
Das Mädchen hatte das Kinn auf den Rand des Korbs gelegt und die Hände tief in den Taschen ihrer Hosen vergraben, den Mund zu einem weißen Strich zusammengekniffen.
»Ist dir kalt?«
Seine Stimme klang belustigt, triumphierend. Er begann, am Brenner herumzufingern. Sie schüttelte den Kopf.
»Du kannst meine Handschuhe haben.«
Heftigeres Kopfschütteln. Herausgelöste Haare flossen über ihre Schulter.
»Ich hab keine Karte«, beantwortete er schließlich doch ihre Frage.
Sie hob den Kopf. Ihre Augen glänzten seltsam.
»Wieso nicht?«
Ein Windstoß brachte das Korbgeflecht zum Knarren. Er biss sich auf die Lippen.
»Ich brauche keine.«
Er versuchte, sich seine Unruhe nicht anmerken zu lassen. Seine Stimme klang gepresst. Ihr Blick folgte dem seinen zu den aufziehenden Wolken, aber sie sagte nichts, setzte sich nun wieder an ihren Platz und rührte sich nicht, während er im Korb hin und her wanderte, zum nunmehr zehnten Mal die Seile festzurrte, alles überprüfte und inspizierte, immer wieder die graue Wand beobachtete, die inzwischen bedrohlich nah gerückt war. Noch war sie nicht hier. Noch nicht. Wenn er Glück hatte, löste sie sich auf, bevor der Ballon in sie hineinflog. Seine Hände zitterten kaum merklich. Er hatte Erfahrungen mit Gewittern. Dieses war bei weitem nicht sein erstes,
aber wohl das erste, bei dem er nicht nur sich selbst gefährdete. Ausgerechnet. Das Mädchen beschäftigte die nervösen Finger, indem es seinen Rock in kleine, ziehharmonikaartige Falten legte. Als er kurz in der Mitte des Korbes innehielt, die dünnen Arme vor der Brust verschränkt, Augen und Gedanken an die Wolken geheftet, öffnete sie vorsichtig den Mund. »Müssen wir landen?« Ihre Stimme schien vom Wind ausgetrocknet, rau und heiser. Er brauchte eine Weile, um sich loszureißen, als galt es, noch einen letzten wichtigen Gedankenfaden zu beenden, aber auch als er den Kopf schüttelte, schien er nur zur Hälfte anwesend.
»Ich hoffe nicht.«
»Und was ist mit der nächsten Stadt?« Er strich sich über die Stirn, sog scharf die Luft ein.
»Ich hab noch keine Stadt gesehen.«
Seine Stimme pendelte irgendwo zwischen Schreien und gereiztem Knurren. Seine Augenbrauen trafen sich in zwei steilen Falten. Er lehnte sich an den Korbrand, die Hände unter die Achseln geklemmt, unaufhörlich an seinen Lippen nagend. Dort blieb er stehen. Sie wusste nicht, wie lange. Sie begann zu frösteln. Unten auf der Erde war Sommer gewesen. Sie dachte an den Proviant, den sie eingepackt hatte, tastete bereits nach den Trägern ihres Rucksacks, zog die klammen Finger wieder zurück. Ihr war nicht nach Essen zumute, obwohl ihr Magen stach und bohrte. Ein Brennen stieg ihre Augen hinauf, begleitet von einem Schwall tiefer Traurigkeit. Sie drückte sie zurück, verbissen zurück an den Ort, von wo sie hergekommen war, kniff die Lider zusammen, drückte die Arme gegen den Bauch. Sie wollte nicht zurück nach Hause, noch nicht. Sie war doch erst ganz am Anfang. Von was eigentlich? Eine Decke landete auf ihren Knien, ein Meer Falten, ein muffiger Geruch stieg ihr in die Nase. Sie hob den Kopf.
»Schlaf jetzt!«
Sie blickte in tiefschwarze Augen, zusammengekniffen zu kleinen Schlitzen. Der Wind riss an seinen Haaren. »Danke.« Sie stellte keine Fragen, obwohl ein ganzes Knäuel von ihnen auf ihrer Zunge lauerte. An die Nacht konnte sie sich kaum erinnern. Sie erinnerte sich an das drohende Rauschen des Windes und des Brenners, an prasselnde, peitschende Regentropfen, an Björns hektisch knarrende Schritte, daran, dass er laut geflucht hatte in einer Sprache, die sie nicht kannte. Irgendwann musste sie eingeschlafen sein. Als sie aufwachte, umfing sie gebleichte Helligkeit. Ein blauer Himmel umspannte sie, weiße Sonnenstrahlen zerfaserten sich zwischen blassen Nebelfeldern. In der Luft hing ein Geruch, den man nur nach Regengüssen riechen konnte, eine Mischung aus kalter Luft, grünem Moos und Dachboden. Irgendwo krächzte eine Krähe, heiser und leise. Der Brenner brummte gleichmäßig, schnurrte vielmehr wie eine große Katze. Sie hob den Kopf. Ihre Finger fühlten sich klamm an. Vorsichtig streckte sie sie aus. Wassertropfen pitschten von einem der Seile, benetzten den Korbboden mit kalter Feuchtigkeit. Björn lag zusammengerollt in einer Ecke, nasse Haarsträhnen klebten auf seinen Wangen. Die Wolldecke vibrierte kaum sichtbar. Vorsichtig krabbelte sie auf den Knien näher. Der Korb schwankte leicht. Sie streckte einen Finger aus, verharrte kurz, ließ ihn wieder sinken und blieb so sitzen auf den Unterschenkeln, die Hände im Schoß gefaltet. Sie wartete. »Alles in Ordnung?« Sie sah das braune, gegerbte Gesicht ihres Vaters im gelblichen Halbschatten der kleinen Kneipe am Rande des Dorfs. Sie sah seine großen Hände mit den eckigen Fingern, die die klobigen Bierkrüge abtrockneten, langsam, als müssten sie sich zu jeder Bewegung zwingen. Mit harten, klirrenden Lauten stellte er sie auf die dunkle Tischplatte. Vielmehr ließ er sie darauf fallen, und ihr kam es vor, als wären sie schwerer als sonst. Sie selbst brauchte immer beide Hände, um sie anzuheben. Heute hätte sie sicher drei benötigt. Er schüttelte den Kopf, kaum sichtbar. Sie sah seine Augen nur als zwei Schattenflecken in dem breiten Gesicht. Als er die Arme auf die Theke legte und sich zu ihr vorbeugte, lösten sie sich für kurze Zeit aus dem Schatten, aber sie fand keinen Ausdruck darin. Nur einen eigenartigen Glanz.
»Sicher. Was soll schon sein?«
Sein Lächeln wirkte wie hineingeschnitten, wie aus der Zeitung herausgeschnitten und mit einem großen Kleckslein an die Stelle geklebt, wo sich eigentlich ein Mund befinden sollte.
»Möchtest du ein Glas Saft?«
Sie schüttelte den Kopf.
»Hm.«
Er blickte zur Tür. Seine Augen verschwanden wieder in den Schatten. Um diese Zeit füllte sich der Schankraum mit Leere. Nur der alte Paul saß in der Ecke, in der er immer saß, und betrachtete die dunstige Wolke aus waberndem Zigarettenrauch um sich herum, so wie er es immer tat. Er kannte viele Geschichten, unendlich viele, und er wurde nicht müde, sie jedem zu erzählen, der sie hören wollte. Er lächelte, als sie zu ihm herübersah, ein breites Lächeln mit schwarzen, lückenhaften Zähnen und vielen kleinen Falten rund um die Mundwinkel. Jedes Mal, wenn er lächelte, bekam sie das Gefühl, dass er etwas wusste, was sonst niemand wusste, dass er die Leute nur anzusehen brauchte, um ihre gesamte Lebensgeschichte, ihre Freuden und Leiden zu erraten. Er sah ihre Fehler, ihre Macken, er bemerkte sofort, ob man log, ob man die Wahrheit erzählte, ob man Freundlichkeit heuchelte oder ob sie echt war. Sie bemühte sich nicht, sein Lächeln zu erwidern, er würde bemerken, dass es nicht echt war. So wie auch das Lächeln ihres Vaters nicht echt war. Sie wandte den Kopf, schaute wieder auf die Tischplatte, verfolgte die feine Maserung mit den Augen. Linien so verschlungen, dass man nur zu blinzeln brauchte, um sie wieder aus dem Blickfeld zu verlieren. Sie hörte das gleichmäßige Scharren, mit dem ihr Vater die Krüge auf das Regalblatt hinter sich schob. »Mach doch nicht so ein Gesicht, das passt ja gar nicht zu dir.« Seine Stimme erinnerte nur an Fröhlichkeit. Er strich ihr kurz und flüchtig über die Wange. Seine Finger fühlten sich kühl an, nicht kalt, aber kühl, und als er das Gesicht wieder dem Bierkrügen zuwandte, sah sie alle Heiterkeit wieder verwischen, wie ein Spiegelbild in einer Pfütze, in die man einen Stein geworfen hatte. Er hatte immer Backofenfinger gehabt, ihr Vater. Man hatte sich nur an ihn zu wärmen brauchen. Ihre eigenen Finger dagegen waren immer kalt, selbst im Sommer. »Menschen mit kalten Händen leben länger«, hatte der alte Paul oft gesagt. »Ein Feuer, das man immer auf kleiner Flamme hält, brennt schließlich auch länger.« Und dann hatte er wieder sein lückenhaftes Lächeln gelächelt, bei dem man nie so recht wusste, was er im selben Moment dachte. Sie schob sich die Hände zwischen die Knie. Der Wind sauste in ihren Ohren. Björn hatte sich nicht viel bewegt, nur seine Augenlider zuckten zuweilen. Ihr fiel auf, dass sein Mund schief war, so als hätte eine seiner Wangen irgendwann entschieden, langsamer zu wachsen als die andere. Müde sah er aus, obwohl er schlief. Ob er wohl zu den Menschen mit warmen Händen gehörte oder zu denen mit kalten. Irgendwo krächzte eine Krähe, heiser und leise. Es klang wie das Kichern des alten Pauls. Sie stand auf, lehnte sich über den Korbrand, um nach ihr zu suchen, konnte aber nirgends eine Krähe entdecken, so sehr sie sich auch verrenkte. Nur ein stechend blauer Himmel und eine ebenso stechende Sonne über dem Flickenmuster aus Feldern, Wäldern und Dörfern. Wie weit sie wohl nun schon von zu Hause entfernt war? Wahrscheinlich so weit wie noch nie. Eine Stadt konnte sie nirgends entdecken. »Wo ist eigentlich deine Schwester?« Sie hob den Kopf, zuckte mit den Schultern. »Hab ich dir nicht gesagt, dass du auf sie achten sollst?« Mit fahrigen Bewegungen wischte er über die Tische, die Stirn in tiefe Falten gelegt. Unendlich langsam rutschte sie von ihrem Stuhl, trottete auf trägen Füßen zur Tür. Der alte Paul lächelte noch immer. Wütend blickte sie auf ihre Schuhe, kühler Sommerwind blies ihr einige Haarsträhnen aus dem Gesicht. Mit lautem Knarren hörte sie die Tür zuschlagen. Der Sand unter ihren Füßen knirschte. Sie wischte sich über die feuchten Augen, versuchte mit zusammengekniffenen Lippen einen klaren Blick zu behalten. Sie fand ihre Schwester auf der Mohnblütenwiese. Sie kniete auf ihren Unterschenkeln, den Kopf gesenkt, in ein Spiel vertieft, dessen Regeln nur sie selbst kannte und verstand. Helle Locken kringelten sich in ihrem weichen Nacken. Sie blickte nicht auf. Die Mohnblüten wippten sachte hin und her, als würden sie sich in den Schlaf schaukeln, die Blütenblätter hauchzart wie die Brautschleier der Prinzessinnen in dem Märchenbuch, das ihre Mutter letzten Winter auf dem Dachboden gefunden hatte. Ina schritt durch sie hindurch, ohne darauf zu achten, wie viele von ihnen sie unter ihren Schuhen zertrat. Sie ließ sich zu Boden fallen, ihr Rock bauschte sich auf, sank wieder nach unten, Sand stob in kleinen Wölkchen davon. Sie bemühte sich gar nicht, erst einige Worte zur Begrüßung zusammenzuklauben, wusste, dass nur ihre schlechte Laune allzu deutlich hindurchgeschimmert hätte, fürchtete, dass die Tränen zurückkehren würden, hier mitten auf der Wiese, mitten vor Marie. Marie blickte nicht einmal auf. Mit ihren runden Fingern zerpflückte sie hellgrüne Lindenblätter. Mit großer Ernsthaftigkeit stapelte sie die kleinen Fetzen zu Haufen in den staubigen Sand. Ihre Puppe Anneliese saß daneben und schaute zu. Die hohen Grashalme schillerten in allen erdenklichen Grüntönen, in Gelb, in Braun, Das Sonnenlicht spiegelte sich in ihnen, webte Fäden zu einem gleißend hellen Teppich. Marie schwieg lange. Sie hatte den Mund halb geöffnet, während sie ein Loch in eines der Blätter pulte. Irgendwo zirpte eine Grille, sonor und einschläfernd. »Du, Ina?«
»Ja?«
Sie pulte weiter, ihre Nase lief, sie zog schniefend hoch.
»Du, Ina, Mama kommt doch wieder zurück, oder?«
Zum ersten Mal hob sie den Kopf, zwischen ihren Lippen lugten kleine weiße Milchzähne hervor. In ihren Telleraugen spiegelte sich der Himmel. Dieser sanftblaue Himmel mit seinen wollig-weichen Wattewolken. Inas Bauch zog sich zusammen, sie verschränkte die Arme darauf. Was sollte sie sagen? Die Wahrheit? Sie betrachtete die Wolken auf diesen großen, glänzenden Kinderaugen. Sie schluckte schwer, spürte ihre Wut langsam und drückend in ihre Magengrube sinken, wie einen großen Stein auf den Meeresgrund, schluckte wieder. Es brannte. Sie öffnete den Mund. »Ja, Marie, Mama kommt wieder. Ganz bestimmt«, wiederholte sie, was ihr Vater seit 2 Tagen immer wieder aufsagte, wie ein Gebet, eine Formel. Es gelang ihr zu lächeln. Sie senkte den Kopf. »Versprich es!« Sie blickte auf. Marie hatte sich aufgerichtet, Sand haftete an ihren Knien, aus ihrer Stimme klang kindlicher Trotz. Und etwas anderes. Irgendetwas anderes, sie konnte nicht genau sagen, was. Misstrauen vielleicht, oder Angst.
»Marie, ich...«
Sie hielt inne, öffnete den Mund, schloss ihn wieder, bevor die Worte über ihre Zähne rutschen konnten. Die falschen Worte, aber die Wahrheit.
»Ich...«
Die Wut kroch ihre Kehle wieder hinauf. Sie biss die Lippen aufeinander, schluckte, schluckte wieder und wieder. Marie kniff den Mund fester zusammen, auf ihrem Kinn bildeten sich kleine Falten.
»Ja, ja, ich verspreche es.«
Ihr Versprechen klang verärgert, genervt, nebensächlich, als hätte sie versprochen, ihrer kleinen Schwester etwas von ihren Süßigkeiten abzugeben, als könnte sie ihm dadurch etwas von seinem Gewicht nehmen. Glaubte man ihrem Vater, ließ sich noch nicht einmal sagen, wie die Wahrheit aussehen würde, dabei war die gesamte Luft voll davon, voll von verdammter, gottverdammter Wahrheit. Lügen zu erzählen war schmerzhaft. Wie Angelhaken bohrten sie sich in die Magenwände, und dort blieben sie. Sie konnten kleiner werden, aber sie verschwanden nie. Auch so eine Weisheit vom alten Paul. Die unsichtbare Krähe hatte aufgehört zu kichern. Sie wandte sich um, ihr Bauch gluckste und rumorte, mit spitzen Fingern verlangte er nach Nahrung. Sie drückte ihn beiseite, wie man einen ungeliebten Anruf wegdrückte. Sie hielt inne. Björn hatte die Augen halb geöffnet. Schlaf haftete an seinen Lidern. Es dauerte einen Moment, bis er fixierte. »Morgen«, sagte sie höflich. Er nickte nur, kaum merklich, vielmehr ein kurzes Rucken mit dem Kopf. Ein Stöhnen, dann schlossen sich seine Augen wieder. Sein Atem blieb ungleichmäßig, ein Finger zeigte auf übereinander gehäuftes Gepäck in einer Ecke. »Da drüben steht ein Gaskocher. In dem Kanister daneben ist Wasser. Könntest du...«
Ina nickte und bemerkte im selben Moment, dass er das ja nicht sehen konnte.
»Ja«, sagte sie. Wenig später saß er mit gekreuzten Beinen gegen die Korbwand gelehnt, eine von feinen Kratzern überzogene Emailletasse zwischen den verschränkten Fingern. Heißer Wasserdampf hinterließ glänzende Tröpfchen auf seinen Wangen. Er trank in kleinen Schlucken. Ina hatte ihren Proviant ausgepackt. Das braune Packpapier raschelte. »Möchtest du?« Sie hielt ihm eines der geschmierten Brote hin. Er schüttelte den Kopf. Lange schaute er in seine Tasse, die Augen von Müdigkeit überschattet. Irgendwo krächzte eine Krähe, heiser und leise. Ina nippte an ihrem Tee. Er schmeckte wässrig, das Brot alt und trocken. Sie fühlte sich besser. »Landen wir heute?« Er zuckte mit den Schultern. »Wenn du deine Stadt findest...« Er nahm einen großen Schluck. »Du kannst mich auch einfach irgendwo absetzen«, sagte sie. Ein amüsiertes Lächeln huschte über seine Mundwinkel, aber er sagte nichts. Schließlich stand er auf, schüttete den restlichen Tee über den Korbrand, lief von rechts nach links mit langsamen Schritten, befühlte die Seile zwischen Daumen und Zeigefinger, begutachtete den Brenner. Sie bemerkte, dass eines der Seile angerissen war, zerfaserte Fäden quollen aus dem Riss. »War das Gewitter schlimm?« fragte sie, was sie eigentlich schon die ganze Zeit über hatte fragen wollen. Er schüttelte den Kopf.
»Gibt schlimmere«, murmelte er, beiläufig, abgebrüht.
Aus einem abgeschabten Rucksack zog er ein Seil, ordentlich aufgewickelt. Er nahm das eine Ende und kletterte auf den Korbrand und noch höher auf das Gestell, in dem der Brenner hing. Ina konnte nur noch seine Füße sehen.
»Björn!«
Hastig lief sie dorthin, wo er eben noch gestanden hatte. »Hat das nicht Zeit, bis wir gelandet sind?« Sie sah seine Fußsohlen, die zerfransten Säume seiner Hose. Sie hörte ein Knirschen, ein Quietschen. Dann sprang er ab. Der Korbboden raschelte, als er neben ihr auf den Füßen landete.
»Nein, hat es nicht.«
Er schob sich an ihr vorbei, nahm das andere Ende des Seils und befestigte es neben dem kaputten Seil. Mit beiden Armen zerrte er es straff. Dann machte er einen dicken Knoten.
»Du könntest dich wenigstens sichern.«
Er zuckte nur mit den Schultern, beiläufig, abgebrüht. Sie landeten tatsächlich in einer Stadt. Sie war nicht sehr groß, aber hatte eine sonnengelbe Kirche mit einem hohen spitzen Turm, der die faserigen Wolken aufzuspießen schien. Eine schöne Kirche. Björn sprang zuerst aus dem Korb und band ihn an einen verwachsenen, knorrigen Baum, der am Rande eines lichten, saftigen Wäldchens seine krummen Zweige der Sonne entgegenreckte. Ina musste sich festhalten, als der Korb auf der Erde aufkam. Björn half ihr, über den Rand zu klettern. Der Ballon seufzte laut. Langsam, wie in Zeitlupe, begann er nach unten zu sacken. Das Gas entwich. Der Stoff bauschte sich über das grau-grüne, von Schafkötteln gespickte Gras. In der Ferne lugten bereits die ersten Häuserdächer hinter den Hügeln hervor. »Danke, dass du mich mitgenommen hast.« Ina streckte ihm ihre Hand entgegen, aber er warf nur einen kurzen Blick darauf.
»Nichts zu danken.«
Er lächelte nicht dabei, stierte auf die braunen Flecken Erde zwischen den Grasbüscheln, die Hände tief in den Hosentaschen vergraben.
»Viel Glück.«
Sie nickte zum Abschied, dann drehte sie sich um und begann zu laufen. Als sie sich noch einmal umdrehte, waren Ballon und Fahrer bereits hinter dem Horizont verschwunden.